Ja, was ein schöner Gottesdienst bisher. Ein bisschen wild, aber doch schön, ne? Wenn Kinder so mittendrin sind, wenn sie das so miterleben können und wir das so miterleben können. Ich denke, es ist doch was Gutes. Wir haben, mein Einstieg ist zerstört worden. Nein, der ist nicht zerstört worden, aber ich mache jetzt einen anderen. weil die Kindergeschichte quasi genau den Predigtext und genau den Einstieg und alles eigentlich schon abgedeckt hat. Ich hoffe, ihr habt gut zugehört, weil dann werde ich all die Dinge schon mal weglassen gleich. Nein, es ist ein guter und ein schwerer Text. Und anscheinend kann man den gut für Kinder erzählen. Aber ich habe da einen Punkt, der für uns Erwachsene jetzt dran ist. Und der ist nicht ganz ohne. Deswegen würde ich gerne diesen Text nochmal lesen. Wir haben heute keine Präsentation. Ich denke, ihr habt eure Bibeln aber mit. Ansonsten hört einfach mal nochmal genau hin, dass wir da ins Wort Gottes schauen. Und ich werde dann einen Punkt machen, auf den es mir heute Morgen ganz besonders drauf ankommt. Also ich lese aus Lukas 7 ab 36 nach der NGÜ. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer das sah, der Jesus eingeladen hatte, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er ihnen sie. Was meinst du jetzt? Welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit einem gewöhnlichen Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Und darum hat sie auch mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Ja, soweit dieser Text aus Lukas. Dieser Text wurde mir vor einiger Zeit, in der stillen Zeit, aufs Herz gelegt, wo Jesus mir anscheinend sagte, ich sollte mal darüber predigen. Da war mir gar nicht klar, was dieser Text eigentlich aussagt. Und so nach und nach dämmerte es mir, was hier eigentlich drin steht. Ich finde ihn sehr, sehr herausfordernd und hoffe, dass ich den eigentlichen Punkt hier für uns rüberbringen kann. Worum geht es hier eigentlich? Und mit dieser Frage, die will ich dir gleich am Anfang stellen und auch zum Schluss der Predigt. Aus meiner Sicht geht es darum, oder die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, wie sehr liebst du Jesus? Wie sehr liebst du Jesus? Ich denke, dieser Text, der hat eine vielleicht nicht ganz so einfache Antwort, was uns dahin bringen kann, dass wir Jesus lieben, dass wir ihn sehr lieben oder halt auch vielleicht nicht so sehr lieben. Wir haben das schon gehört, Jesus ist bei einem Pharisäer. In Lukas finden wir das dreimal, dass er von einem Pharisäer eingeladen ist und bei ihm zu Gast ist und ein Festmahl. Das ist kein gewöhnliches Essen gewesen, sondern das ist etwas Besonderes, ein Festmahl. Pharisäer haben gerne bekannte Leute eingeladen, weil sie ja sehr auf das öffentliche Ansehen ihrer eigenen Person bedacht waren. Und deswegen war das immer eine gute Gelegenheit, wenn man bekannte Persönlichkeiten oder andere Menschen, die gerade beim Volk gut ankamen, zu sich nach Hause eingeladen hat, um eine Diskussion zu führen oder ein tiefes Gespräch. Und deswegen war das auch nicht ungewöhnlich, wie wir das auch in der Kindergeschichte gehört haben, dass auch ungeladene Gäste kamen. Das war teilweise sogar gewollt, dass die ungeladenen Gäste einfach mit ins Haus kamen und quasi an diesem Gespräch mithören konnten. Ja, weil sie ja dachten, sie sind die Elite und wenn die sich unterhalten, dann kann das Volk halt auch mithören. Die Pharisäer kannten sich im Alten Testament sehr gut aus. Sie kannten die Schrift, aber sie haben sich ein theologisches Gerüst oder ein Konstrukt gebaut, das sie eigentlich, also das sie daran gehindert hat, Jesus als den zu erkennen, der er war. Also einfache Menschen aus dem Volk konnten glauben, haben geglaubt, dass Jesus der ist, der Sohn Gottes. Aber bei den Pharisäern war das halt schwierig, weil die so ein paar Lehrsätze und ein paar Grundsätze für sich formuliert haben und die haben sie quasi daran gehindert, Jesus als den Messias anzunehmen. Und wir sehen das hier auch in diesem Gedanken, den der Simon hier dann formuliert. Ne? Er sagt, also er ist sich wohl noch nicht ganz klar, ist Jesus ein Prophet, ist Jesus jemand von Gott gesandt oder nicht? Also in dem, wie er denkt, hadert er da noch ein bisschen. Wie lief denn jetzt so ein Festmahl oder so ein Essen ab? Für gewöhnlich kamen die Gäste gebadet und sauber zu so einem Essen, ja, also so wie wir das heute auch noch machen. Wenn wir eingeladen sind, wir haben geduscht und wir gehen dann zu der Familie oder dahin, wo wir zum Essen verabredet sind. Aber damals ist man nicht mit dem E-Auto gefahren oder mit dem Auto, sondern man ist zu Fuß gegangen. Und man trug, weil es ja auch heiß war, in der Regel offene Sandalen und die Straßen waren auch nicht so schön geteert wie heute, sondern es war staubig. Und so kam man quasi sauber an, aber die Füße waren dreckig. Und dann war das eigentlich selbstverständlich, dass der Gastgeber dann ein bisschen Wasser parat hatte, wo man sich die Füße gerade ein bisschen abspülen konnte, weil die ja staubig waren. Beziehungsweise, wenn das noch ein bisschen vornehmer war, dann hatte der Gastgeber sogar einen Diener, der dem Gast dann die Füße wusch. Und nachdem man sich die Füße dann gewaschen hatte, ist man dann ins Haus gegangen und wurde von dem Gastgeber begrüßt. Und in der Regel, das gehörte dazu, mit so einem Begrüßungskuss. Ja, also in Deutschland kennen wir das nicht so, aber wenn ihr Freunde habt, irgendwo aus dem südländischen Teil Europas, dann wisst ihr das. Ne? Also wenn wir da mal in Italien sind und dann bei der Familie sind, dann ist das völlig egal, ob man sich kennt oder nicht, da gibt es Begrüßungsküsse, ne? Also links, rechts und so weiter und nochmal links und rechts. Also das ist ganz normal und so war das damals halt auch. Und als drittes, was man auch noch gemacht hat, man hat so ein bisschen Öl gereicht oder so ein bisschen Olivenöl zur Erfrischung. Ich weiß nicht genau, ob man sich das wirklich dann auf den Kopf getan hat, aber vielleicht so ein bisschen ins Gesicht oder es sollte bei der Hitze wohl ein bisschen Linderung oder Erfrischung einfach bringen. Also das war ganz selbstverständlich und total normal, Und wir sehen hier in der Geschichte, dass der Pharisäer nichts davon Jesus hat zukommen lassen. Der Pharisäer hat das alles nicht gemacht. Und das zeigt schon so ein bisschen das Verhältnis, was die Pharisäer so zu Jesus gehabt haben. Also das war keine Einladung so aus tiefer Freundschaft, sondern das war schon so eine Einladung, wo man vielleicht klarstellen wollte, dass Jesus halt nicht der Messias ist oder nicht der Prophet ist. Also die waren schon so ein bisschen auf Konfrontation angelegt. Und Jesus hat hier auch die Freiheit und legt ihm das dann am Ende des Textes ja auch direkt vor die Füße und sagt, hey Simon, all das hast du mir nicht gegeben. All das, was eigentlich normal ist, all das, was jeder jedem gibt, wenn er eingeladen wird, du hast das nicht gemacht. Nachdem diese Prozedur, sage ich mal, dann durchgegangen war, ging man dann zu Tisch. Und man legte sich dann zu Tisch. Und das macht den Text dann auch verständlicher, wie die Frau dann zu den Füßen kam. Also sie ist nicht unter den Tisch irgendwie gekrabbelt und dann zu den Füßen Jesu, sondern man lag so und in der Regel, na, ich lege mich jetzt glaube ich nicht hin, aber so auf den linken Arm so gestützt. Und in der Regel war der Gast, lag er gegenüber dem Gastgeber, sodass man sich über den Tisch halt dann auch gut unterhalten konnte. Und dann in Vers 37 kommt nun mal diese Frau rein. Wie schon gesagt, es ist gar nicht so unüblich, aber es war unerwartet. Also keiner hat gerechnet, dass genau diese Frau halt reinkommt. Und was sie da macht, hatten wir ja schon gesagt. Und hier eröffnet Lukas uns etwas von der Gedankenwelt des Simon. Und er denkt sich, das ist der Punkt. An diesem Punkt werde ich mir sicher sein, ob Jesus etwas Besonderes ist oder nicht. Ich werde mir sicher sein können, ob Jesus ein Prophet ist, ob er der Sohn Gottes ist, ob er der Messias ist oder nicht. Und in seinem gedanklichen Konstrukt und in seiner theologischen Aufbau war das so, dass er davon ausging, dass ein Prophet, dass der Messias, dass ein Pharisäer mit einem Menschen, der in Sünde lebt, keinen Kontakt haben darf. Weil er sich ja verunreinigt und in dem Moment, wo er das aber sieht, dass Jesus nicht eingreift, ist das eigentlich für ihn eine Bestätigung, dass Jesus das eigentlich nicht sein kann, weil er das ja dann hätte wissen müssen und dann halt anders reagieren müssen. Er hätte diese Frau ja abweisen müssen, er hätte sie eigentlich rausschicken müssen, er hätte gesagt, setz dich hin und hör vielleicht maximal zu, aber komm mir nicht zu nahe. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Predigt vor, weiß ich nicht, 2-3 Wochen von dem Markus Danzeisen erinnert. Da sprach er ja auch über diese Konfrontation von einem Sünder und einem Pharisäer. Und wo die zusammen im Tempel waren. Und da hat er uns ja ganz deutlich gezeigt, in welcher selbstgerechten Welt so ein Pharisäer denn gelebt hat. Was er von sich selbst gedacht hat und wie toll er sich fand, auch gerade in der Stellung zu Gott. Und Jesus unterbricht ihn in seinen Gedanken und stellt ihm diese Frage. Und er münzt das, was wir mit diesen Schulden gesehen haben und was wir vielleicht so menschlich auch verstehen, münzt er auf sich und Sünde. Also Jesus sagt, der viel Sünde hat und dem sie dann vergeben wird, der liebt mehr als der wenig Sünde hat oder dem wenig vergeben wird. Und das ist erstmal so ein Satz, wo ich nachdenken musste. Wisst ihr, welches Opfer, also wir leben ja hier noch im Alten Testament, welches Opfer die Frau hätte bringen müssen, damit ihre Sünde vergeben wird? Also sie ist ja quasi eine stadtbekannte Hure, sie begeht Ehebruch. Welches Opfer hätte sie denn im Tempel bringen müssen, damit ihre Sünde vergeben wird? Wisst ihr das? Genau, sie hätte eigentlich sterben müssen. Im Gesetz des Mose gibt es gar kein Opfer für diese Sünde. Das heißt, Ehebruch konntest du nicht wiedergutmachen vor Gott. Gott hat Mose gesagt, wenn jemand die Ehe bricht, der ist des Todes. Genauso, wenn jemand gemordet hat. Es gab kein Opfer. Es gab kein Opfer dafür. Genauso, wenn du deine Eltern geflucht hast, sagte Mose, du bist des Todes. Es gibt kein Opfer dafür. Also die Frau war eigentlich ja, des Todes. Sie hat nichts machen können, um ihre Schuld wieder gerade zu biegen, nach dem Gesetz des Mose. Und deswegen war sie voll und ganz auf die Gnade angewiesen. Übrigens, das sehen wir auch bei David. Ne? David hat dieselben Sünden begangen. Und er ist nicht in den Tempel gegangen oder in die Stiftshütte und hat geopfert, weil er wusste, das bringt nichts. Es gibt für das, was ich getan habe, gibt es kein Opfer. Und deswegen hat David auch diese tiefgehenden Bußpsalmen geschrieben, weil er wusste, ich bin jetzt nur noch auf die Gnade und Barmherzigkeit des Herrn angewiesen. Und wenn Gott mir nicht aus Gnade vergibt, dann kann ich sonst keine Vergebung erwirken. Und der Pharisäer, der wusste ja, dass er all diese Sünden nicht hatte. Und für die Sünden, die der Pharisäer nun mal so beging, aus Versehen, für die gab es ein Opfer. Da konnte man in den Tempel gehen, ein Opfer bringen und er wusste, meine Sünden sind wieder weg. Also in dieser Diskrepanz stehen wir hier, wenn wir über viel Sünde und wenig Sünde nachdenken. Aber das Interessante, was ich hier finde, ist, dass Jesus gar nicht darüber spricht, wer viel Sünde hat, oder wer wenig Sünde hat. Davon spricht er hier in dem Text gar nicht. Sondern er spricht davon, wem viel vergeben wird und wem wenig vergeben wird. Und das ist ein Unterschied. Und diese Schlussfolgerung, dass Jesus sagt, wem viel vergeben wird, der wird mich auch viel lieben, das finde ich ein bisschen unfair. Weil wenn ich sage, ich möchte Jesus komplett lieben und so viel wie es geht, dann wünsche ich mir, dass ich der größte Sünder doch bin. Ja? Dass ich die größten Sünden getan habe, damit Jesus mir die dann vergeben kann und ich Jesus dann total stark lieben kann. Ihr ahnt, das funktioniert ja so nicht. Ne? Paulus beschreibt das in Römer 6 ähnlich, wo er die Wirkung der Gnade beschreibt. Ne? Und er sagt, da wo Sünde ist, da ist die Gnade wirksam. Und da wo noch mehr Sünde ist, da ist die Gnade noch wirksamer. Und dann schreibt er in Römer 6, Vers 1, ja wie soll es denn sein? Sollen wir denn jetzt in der Sünde verharren, damit wir die Gnade umso mehr erleben können? Und er sagt natürlich nicht, ausgeschlossen. Ausgeschlossen. Also um Jesus vollkommen zu lieben, musst du nicht besonders schwere Sünden begehen, sondern ich glaube, dieses, was es hier bedeutet, dass Jesus viel vergibt, ist, ob er dir wirklich alles vergeben hat, was du an Sünden hast. Und das ist hier, glaube ich, der Unterschied. Und das meint Jesus hier, glaube ich, wenn er davon spricht, dass dem einen viel vergeben wird und dem anderen wenig vergeben wird. Es ist völlig egal, wie viele Sünden wer hat. Wir wissen aus der Bibel und auch aus dem Alten Testament, dass eine einzige Sünde reicht, und egal welche, egal wie klein sie ist, um die Trennung zwischen mir und Gott zu zeigen. Und dann ist das egal, ob du 2 Sünden hast oder 1000. Dann ist es egal, ob du gelogen hast oder die Ehe gebrochen hast. Es ist passiert und die Trennung ist da. Aber Jesus legt hier den Schwerpunkt darauf, wie viel von deinen Sünden sind denn vergeben worden. Und ich will das kurz einmal darstellen, damit wir das vielleicht ein bisschen besser verstehen. Oder ich sag euch, wie ich diesen Text dann verstanden habe. Wem wird denn viel vergeben? Ich denke, demjenigen wird viel vergeben, der von seiner Sünde weiß. Ich weiß, dass ich sündig bin. Und ich weiß, dass ich dazu nichts beitragen kann, um das wieder in Ordnung zu bringen. Also selber nicht, aus eigener Kraft. Und ich weiß, dass der Glaube an Jesus dazu notwendig ist, um Vergebung zu bekommen. Und ich will, dass alle meine Sünden von ihm vergeben sind, dass er die reinigt, dass er das wegnimmt. Ich glaube an den Namen Jesu und deswegen sind mir alle Sünden vergeben. Und ich denke, die meisten von uns sehen das genauso und leben das ja auch so. Und so war das ja auch bei der Frau. Sie wusste, sie kommt damit nicht mehr hin. Es gibt sonst kein Opfer. Es gibt nur das, was Jesus vergeben kann. Und wenn du das so siehst und wenn du so an den Herrn Jesus glaubst, dann sind die Sünden vergeben und zwar alle. Ob du davon weißt, ob du von deiner Sünde weißt oder nicht, dir ist alle Ungerechtigkeit vergeben. Ob das klein ist oder groß, ob das leicht oder schwere sind, ob das sichtbare oder unsichtbare, ob das absichtliche oder unabsichtliche sind. Alle, alles. Und alles heißt hier in diesem Fall viel. Dir ist viel vergeben worden, 100%. Aber wie kann das denn sein, dass nur wenig vergeben wird? Wie kann das denn sein, dass du in einer Gottesbeziehung bist und dir vielleicht nicht alles vergeben wird? Kann das denn sein? Kann das passieren? Gibt es das? Dass wir mit Gott unterwegs sind und nicht alles vergeben wird? Jesus sagt ja. Er sagt, dem einen wird viel vergeben, dem anderen wenig. Gibt es. Und ich habe vier Sachen für mich herausgefunden, wo das so sein kann. Wo Jesus vielleicht zu mir sagen muss, ey, ich hab dir nicht alles vergeben. Ich habe dir nur wenig vergeben. Und deswegen kannst du auch nur wenig lieben. Also das beste Beispiel sehen wir ja hier in diesem Text an dem Pharisäer selbst. Jesus sagt anscheinend zu ihm, ihm ist auch vergeben worden, aber nur sehr wenig. Also quasi nur das, wofür so ein Opfer auch ausgereicht hat. Und der Pharisäer war so selbstgerecht und auch so selbstverliebt, dass er dachte, das wird schon reichen. Er hatte keine Vorstellung von dem, wie Jesus das eigentlich sieht. Und Jesus hat das ja in der Bergpredigt dargelegt, was Ehebruch eigentlich heißt. Dass das im Kopf, in den Gedanken ja schon beginnt. Und das sagte der Pharisäer, also das sieht kein Mensch und dann habe ich das auch nicht. Also wenn wir denken, wir sind gar nicht so schlimm und das passt schon. Und wenn wir ein religiöses Leben führen und denken, wenn wir nur regelmäßig im Gottesdienst sind und unsere Dienste treu tun, dann ist das alles schon nicht so schlimm. Und da sind wir gut mit Jesus unterwegs. Das Zweite, wann wird uns wenig vergeben? Jesus lehrt uns das im Vaterunser und sagt, wir sollen so beten. Herr, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und ich habe das extra in Matthäus nochmal nachgelesen, ob das wirklich da so steht. Und er sagt danach, und wenn ihr eurem Nächsten nicht vergeben werdet, die Verfehlungen, dann wird der Vater im Himmel euch auch nicht vergeben. Also es kann sein, dass Gott dir einige Sachen nicht vergibt, weil du deinem Nächsten, deinem Bruder, deiner Schwester auch nicht vergibst. Das ist für mich immer wieder hart, aber das steht so im Wort Gottes. Es gibt Situationen, wo Gott auch selbst nicht vergibt, obwohl wir darum beten. Weil er das als Bedingung gesagt hat. Und er sagt, wenn du deinem Nächsten nicht vergibst, werde ich dir auch nicht vergeben. Und so kann es sein, dass wir mit Gott unterwegs sind und uns nicht alles vergeben wurde. Das Dritte, es kann sein, dass du ganz bewusst an einer Sünde festhältst. Du willst es einfach nicht lassen. Und wenn man bewusst an etwas festhält, an einer Sünde festhält, dann wird sie einem ja auch nicht vergeben. Man lebt irgendwie damit. Man ist trotzdem Kind Gottes. Man lebt trotzdem irgendwie mit Gott, aber es ist so eine Sache, die nicht bereinigt wurde. Und aus diesem Text sehen wir, dass wenn so etwas vorliegt, dass etwas mit meiner Beziehung zu Jesus, mit meiner Liebe zu Jesus, da eine Auswirkung hat. Bewusst an Sünde festhalten äußert sich oft in so einer Art Doppelleben. Dass wir, wenn wir in der Gemeinde sind, wenn wir in unserem Dienst sind, wenn wir in der Öffentlichkeit sind, einfach uns anders verhalten oder anders reden. Und wenn wir alleine sind oder in einem anderen Kontext, dass wir uns ganz bewusst dann auch anders verhalten. Und das Vierte, wann uns wenig vergeben werden kann, ist, wenn wir sündiges Verhalten nicht anerkennen wollen. Wo der Heilige Geist, wo die Bibel, wo andere Geschwister uns vielleicht sagen, ey, das ist nicht in Ordnung, wie du lebst, das ist nicht in Ordnung, was du machst. Und wir das einfach nicht wahrhaben wollen, wir das nicht erkennen. Also diese vier Dinge können, glaube ich, dazu führen, dass uns, wie in diesem Text halt gesagt wird, uns wenig vergeben wird und wir dann entsprechend auch wenig lieben. Ich möchte zum Schluss einmal kurz auf die Geschichte noch eingehen, die zwischen Jesus und Petrus stattfand, bevor Jesus in den Himmel gefahren ist. Das war das erste Gespräch, das Jesus mit Petrus geführt hat, nachdem Petrus ihn ja so verraten hat. Ne? Also wir kennen die Geschichte, wo Petrus dreimal sagte, Jesus, den kenne ich gar nicht, mit dem habe ich nichts zu tun gehabt, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Er hat ihn quasi öffentlich total verleugnet. Und nach der Auferstehung begegnen sich Jesus und Petrus wieder und Jesus fragt Petrus, Simon, du Sohn des Johannes, vor versammelter Mannschaft, also vor allen Jüngern, hast du mich lieber als alle anderen hier? In Johannes 21 lesen wir das. Petrus, hast du mich lieber als alle anderen hier? Und an der Antwort des Petrus sehen wir schon, okay, es ist nicht mehr ganz der alte Petrus. Der alte Petrus hätte gesagt, ja, natürlich, Jesus, ich bin doch der Beste, natürlich liebe ich dich hier mehr. Du siehst doch hier, guck dir die anderen an. Ich bin doch Petrus, natürlich, ich habe dich am allerliebsten. Es gibt keinen, der in der Welt dich mehr liebt als ich. Aber dadurch, dass er diesen Verrat begangen hat und wusste, dass ihm das vergeben wurde, konnte er diese Antwort sagen. Dass er nicht so wie in seiner alten Natur, sage ich mal, so vorgeprescht ist, sondern er hat gesagt, ich habe dich lieb. Und Jesus fragt ihn das zweite Mal, Petrus, hast du mich lieb? Und er sagt, ja, Jesus, ich habe dich lieb. Und dann, Jesus sagt jedes Mal danach, weide meine Lämmer oder hüte meine Schafe, sorge für meine Herde. Und das dritte Mal fragt Jesus ihn, Petrus, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wird traurig und sagt, ja, Herr, du weißt alle Dinge. Ja, Herr, du bist es doch, der alles weiß, der ganz genau mein Herz kennt, der alle meine Verfehlungen und all meine Ablehnungen und all das, was ich nicht in der Lage, wozu ich nicht fähig bin, all das weißt du. Und du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Und interessant daran finde ich, wie Jesus das denn dem Petrus klar machen möchte, was es bedeutet, Jesus zu lieben. Als Jesus auf der Welt war, war das ja klar. Ne? Das war ja offensichtlich, wie man dann einen anderen Menschen liebt. Aber Jesus war hier im Begriff, in den Himmel zu gehen. Und er fragt Petrus, liebst du mich? Und dann sagt er ihm, wie das dann auszusehen hat. Weil er wusste ja, er wird ja jetzt nicht mehr da sein. Und er sagt immer, kümmere dich um den Nächsten. Kümmere dich um meine Schafe. Weide meine Lämmer. Also er sagt im Prinzip, Petrus, wenn du mich wirklich lieb hast, dann kommt das jetzt auf die Nächstenliebe an. Wie können wir es zeigen, dass wir Jesus lieb haben? Wie geht das? Wie geht das heute? Wie können wir das zeigen? Indem wir besonders fromm sind? Indem wir besonders viel und oft die Bibel lesen? Indem wir großartigen Lobpreis machen? Wie zeigen wir es, dass wir Jesus wirklich lieb haben? Der Einsatz hier in der Gemeinde? Meine vielen Dienste? Wie zeigen wir, dass wir Jesus lieb haben? Jesus sagt zu Petrus, kümmere dich um die Schafe. Der Nächste. Was ist das höchste Gebot, was wir in der Bibel haben? Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Das ist eine Verknüpfung. Johannes sagt das ganz drastisch in seinem Brief. Er sagt, wenn du sagst, du liebst Gott, du liebst Jesus und kommst nicht mit deinem Nächsten klar, du liebst deinen Nächsten nicht, deinen Bruder nicht, dein Geschwister, jemanden, der auch Kind Gottes ist. Er sagt, dann bist du ein Lügner. Dann stimmt das einfach nicht. Dann stimmt die Aussage, ich liebe Jesus nicht. Jesus selbst sagte, an der Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass ihr mich liebt. Ihr Lieben, das ist das einzige Zeichen oder eins der größten Zeichen, wo erkennbar wird, ob ich Jesus liebe. Und meine Frage war ja, wie sehr liebst du Jesus? Wie sehr ist das in unserem Umgang miteinander hier ganz konkret in Detmold Nord zu sehen? Und wie sehr praktizieren wir das? Und ich traue mich das hier fast gar nicht zu sagen, weil die Konsequenz aus diesem Text, ich weiß nicht, beantwortet das für euch, was das bedeutet, wenn der Grad der Vergebung bei mir persönlich eine direkte Auswirkung zu dem Maß der Liebe zu Jesus hat. Ihr Lieben, wir sind zur Freiheit berufen und Jesus ist in diese Welt gekommen, um alles zu vergeben, ganz klar. Aber es gibt vielleicht Dinge, die mich belasten und die vielleicht dich oder euch belasten, die können wir alleine nicht abwälzen. Und da mache ich euch Mut, da mache ich uns Mut. Lasst uns das anpacken. Es kann Dinge geben, mit der ich alleine nicht zurechtkomme. Sprich mit jemandem darüber. Machen wir uns bewusst, dass wir freien Zugang zu Gott haben und dass wir viel vergeben bekommen können, dass Jesus mit der Absicht gekommen ist, alles zu vergeben. Alles. Komplette Freiheit. Und dann wird unsere Liebe, die wir durch Jesus ja bekommen haben, durch uns auch fließen. Frei. Liebe ist das, und das ist auch das Letzte, Liebe ist ja das Größte, was es überhaupt gibt. Und Liebe ist auch das, was wir selbst nicht produzieren können. Und das wäre jetzt nochmal eine eigene Predigt, aber wenn wir uns das mal kurz vergegenwärtigen, was es denn bedeutet, wenn wir sagen, ich liebe jemanden, wie selbstlos das ist und wie viele Fehler wir auf einmal bei dem anderen so stehen lassen können. Und wenn wir uns nur ein paar Dinge aus 1. Korinther 13 mal vergegenwärtigen, wo Paulus die Liebe beschreibt, sie trägt nicht nach, sie erduldet alles, sie vergibt alles und noch ganz viele andere Dinge. Wie sehr liebst du Jesus?